Und da merken wir dann eben oft, dass wir auch als Kinder nicht so abgelöst sind von unseren Eltern, sondern wir eigentlich uns wünschen würden, dass die sich für uns freuen, dass die damit einverstanden sind, dass die irgendwie sagen, ja, das ist aber gut und so. Und dass sie uns nicht so Schuldgefühle machen und uns irgendwie festhalten in einer Rolle, moralisch oder ethisch oder auch emotional.
Einfach aussteigen. Der Auswanderer-Podcast.
Willkommen zurück zu einer weiteren Spezialfolge hier im Auswanderer-Podcast, heute mit prominentem Besuch und einem Thema, das sich viele gewünscht haben. Es geht ums Auswandern als Familie, aber auch darum, seine eigene Familie in der Heimat zurückzulassen. Denn dazu haben mich immer wieder Hörerfragen erreicht, wie zum Beispiel: Wie binde ich meine Kinder in den Auswanderungsprozess mit ein? Was ist, wenn ein Kind gar nicht auswandern möchte, oder was, wenn sie sich am neuen Ort gar nicht wohlfühlen? Aber es geht auch um Fragen zum Beispiel: Wie sage ich es meinen Angehörigen, wenn ich plane auszuwandern? Und was mache ich, wenn meine Pläne nicht auf Begeisterung stoßen und mich die Familie sogar abhalten will zu gehen? Das alles sind wichtige Themen, die auch hier in den Folgen immer mal wieder aufgekommen sind. Aber jetzt haben wir die Chance, da etwas mehr in die Tiefe zu gehen mit einem besonderen Gast. Noch ein kleiner Hinweis, bevor wir loslegen: Auch diese Spezialfolge ist nur kurze Zeit frei verfügbar, aber dauerhaft im Einfach-Aufsteigen-Club zu hören. Wenn du noch nicht Clubmitglied bist, dann werd das noch schnell. Du bekommst dort viele Spezialfolgen zu hören, auch viel mehr Content rund ums Auswandern, und vor allen Dingen auch unterstützt du mit deiner Mitgliedschaft meine Arbeit hier bei Einfach Aussteigen. Alle Infos zum Club gibt's über den Link in den Shownotes.
Mein Podcast.
Das ist heute Katja Saalfrank. Die Diplompädagogin und Familientherapeutin ist vielen natürlich aus dem Fernsehen bekannt. Sie ist inzwischen aber auch Bestseller-Autorin, erfolgreiche Podcasterin und hat immer noch ihre eigene Praxis, in der sie seit vielen Jahren Familien berät und coacht. Ihr größtes Anliegen ist es, die Beziehungen zwischen Eltern und Kindern zu verbessern. Und du wirst im Gespräch gleich hören, dass es da nicht nur um Kleinkinder geht, sondern eben auch um Erwachsene und ihre Beziehung zu den eigenen Eltern. Ich freue mich jetzt sehr, in das Thema Auswandern und Familie mit Katja einzutauchen, und damit herzlich willkommen im Podcast.
Hallo Niklas.
Katja, was siehst du, wenn du bei dir in Berlin gerade aus dem Fenster schaust?
Oh, ich sitze gerade im Homeoffice, und wenn ich aus dem Fenster schaue, dann sehe ich die Sonne und ganz viel Himmel. Ich bin nämlich ganz oben im Dachgeschoss und habe es hier ganz hell und fand das jetzt auch ganz angenehm in diesem sehr langen, harten, kalten Winter, dass man so ganz oben ist und immer ein bisschen doch den Himmel sieht. Denn die Dunkelheit ist dann doch ja etwas, was im Winter einen dann manchmal auch ein bisschen die Stimmung drückt. Insofern, ich warte noch auf ein bisschen Grün, aber ich liebäugel schon mit den Frühlingspflanzen und Osterglocken und so weiter, die klingen schon in meinem Herzen. Also mal schauen, was die nächsten Wochenenden so mit sich bringen.
Ja, der graue Berliner Winter, der ist sehr berühmt. Da schlittert ja manch einer mal in so eine kleine Winterdepression. Du hast nie daran gedacht, auszuwandern, irgendwo in die Sonne, ans Meer?
Ach, also auswandern weiß ich jetzt nicht, aber ich bin schon eher ein Mensch, der Wärme liebt und der auch die Sonne liebt und der das Meer liebt. Und ich habe zum Beispiel meine Bücher alle am Meer geschrieben, und zuletzt das letzte Buch, Die Reise, da war auch so Corona, die zweite Phase, und da habe ich tatsächlich so einen Schwung an Fliegern mitnehmen können. Da war mal so kurz der Shutdown offen, und da bin ich nach Fuerteventura geflogen und habe da über ein halbes Jahr in der Einsamkeit am Strand, am Meer in Spanien mein Buch geschrieben, fertiggestellt. Ja. Also das sind so meine Erfahrungen. Und jedes Mal, wenn ich zurückkomme, dann frage ich mich, warum ich zurückkomme. Weil, ja, das ist schon spannend, weil doch so wahnsinnig viel Beton in den Städten ist. Mhm. Und diese Weite und diese Luft und dieses Gefühl von Freiheit und in der Natur stehen und auch immer wieder so an diese Stelle zurück sich verwiesen zu fühlen, ganz positiv, ja. Das ist irgendwie etwas, was einem in der Stadt nicht so leicht gelingt, finde ich, wie eben, ja, wenn man am Meer lebt oder wenn man irgendwie mehr in der Natur ist.
Ich glaube, das können ganz viele, die jetzt zuhören, nachvollziehen. Ist auf jeden Fall eben spannend, dass du aber trotzdem noch nicht den Schritt gewagt hast. Aber vielleicht kommt es ja noch. Ich freue mich jetzt auf jeden Fall sehr auf diese Spezialfolge, zu der mich ja viele Fragen aus der Community erreicht haben. Und ich würde jetzt gerne Schritt für Schritt vorangehen und erstmal starten, was man im Vorfeld einer Auswanderung machen kann, damit der Neustart im Traumland für die ganze Familie funktioniert. Nicht nur die, die auswandert, sondern auch die, die zurückbleibt.
Ja.
Und ich würde das gerne mal an einem Beispiel machen. Stellen wir uns vor, ein Ehepaar spielt mit dem Gedanken, in ein fremdsprachiges Land zu gehen. Ab welchem Punkt sollten sie erstmal ihre Kinder, die jetzt noch nicht erwachsen sind, sondern eben vielleicht kleiner und Teenager sind, sollten die in ihre Pläne einbinden?
Ja, also ich muss vielleicht ein bisschen anders anfangen, weil so wie ich auf Fragen oder in die Perspektive von Fragen oder möglichen Antworten gehe, ist es vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, weil für mich jetzt diese Frage natürlich sehr abstrakt und mit ganz wenigen konkreten Dingen gefüllt ist, ne? Also es ergeben sich für mich erstmal ganz viele Fragen von wo nach wo. Dann wie gut spricht man die Sprache, wie sicher ist die Entscheidung, wie alt sind die Kinder, wie sind die Zusammenhänge. Das ist ja das Spannende auch, dass im Grunde jede Familie zwar eine Familie ist, so Vater, Mutter und Kinder vielleicht oder auch Mutter, Mutter, Vater, Vater, wie auch immer, irgendeine Konstellation, aber dass diese Konstellation in sich eben sehr individuell ist und dann natürlich auch das System Familie aus Systemen besteht. Also der Vater, die Mutter, da gibt es dann vielleicht diese Basis-Grundbedürfnisbereiche. Der eine ist mehr so der Freiheitsliebende, der braucht nicht so viel Sicherheit, der findet Sicherheit in der Freiheit. Der andere braucht vielleicht mehr Sicherheit in der Verbindung. Das heißt, der muss irgendwie wissen, wo gehe ich hin, braucht mehr Orientierungspunkte, so. Und das ist ja schon ein System, jeder für sich. Und dann gibt es das Paarsystem. Und dann gibt's eben auch noch die Kinder. So, in welchen Zusammenhängen sind die? Wenn das jetzt ein Säugling ist oder ein Kleinkind, ist das unter Umständen viel leichter, weil man gar nicht viel erzählen muss, weil das Leben der Kinder im Grunde die Welt der Kinder ja die Welt ist, die die Eltern sind. Also die Eltern sind die Welt der Kinder sozusagen. Und egal, wo die Eltern hingehen, die Kinder fühlen sich sicher. Und dann gibt es ein Alter, wo die Kinder ja selbst schon in soziale Kontexte eingebunden sind, so dass sie da auch eine Verabschiedung oder auch eben einen Wechsel vorbereiten müssen. Und das sind dann eben solche Parameter, die es, glaube ich, braucht, um da konkret auch drauf zu antworten, wann sollte man den Kindern das sagen?
Wenn du jetzt gerade das Alter angesprochen hast, wenn das jetzt eben Kinder sind, die nicht jetzt im Kleinkindalter sind, sondern eben so, sagen wir so, zwischen 7, 8 und eben die Sprache auch nicht sprechen, in dem Land eben vorher vielleicht auch noch nie waren, die Eltern aber diese Faszination haben für das Land und sich dann eben dafür entscheiden, würdest du dann das empfehlen, die Kinder da in dem Falle schon frühzeitig einzubinden oder eigentlich erst dann, wenn die Entscheidung quasi schon feststeht?
Das ist wirklich auch eine schwierige Frage, weil das ja auch natürlich davon abhängt, wie ist die Familienstruktur, wie viel Mitspracherecht gibt's da. Also da gibt's für mich jetzt nicht so einen festen Kompass, sondern ich glaube, was wichtig ist, ist, dass die Eltern miteinander eine Sicherheit haben, dass das für sie eine gute Entscheidung ist. Und wenn sie die Sicherheit haben und auch schon wissen, von wo nach wo und da auch schon Ideen haben, dann und es konkret ist, dann wäre es gut, die Kinder auch mit einzubeziehen. Also was oft für Kinder ja schwierig ist, ist das Thema Sicherheit. Also gerade wenn sie eben, wie du jetzt gerade gesagt hast, ne, 6, 7, 8 sind, dann sind die ja auch schon in einen Kontext eingebunden und haben ja noch nicht diese Fähigkeit so stark entwickelt, die wir schon haben, nämlich eine Antizipation, eine Assoziation und eine Abstraktion. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, wir gehen jetzt, was weiß ich, nach Spanien oder wir wandern aus nach Japan, dann haben wir dann haben Kinder nicht die Fähigkeit, das zu antizipieren und zu assoziieren und wie sich das anfühlt, ja, weil sie sozusagen neurologisch noch nicht diese Möglichkeiten haben, die Bilder aufzurufen und da das Gefühl dazu zu tun. Sie haben eine Idee vielleicht, ja. Und deswegen ist es, finde ich, immer wichtig, dass man die Kinder schon mit einbezieht und gleichzeitig trotzdem auch für sich Entscheidungen trifft. wohl überlegt.
Wie reagieren denn Eltern am besten, wenn Kinder erstmal sagen, ja nee, da habe ich aber gar keine Lust drauf. Also vielleicht macht das der Siebenjährige nicht, aber vielleicht dann die Zwölfjährige. Also die dann sagen, nein, ich habe jetzt mein Umfeld und ich will da gar nicht mit. Also wie sehr können dann Eltern einfach sagen, nee, ich bestimme das jetzt und wir machen das entgegen der Kinderwillen. Und eben ab welchem Punkt würdest du sagen, das funktioniert dann gar nicht?
Ja, also ich glaube, es ist immer wichtig, egal um welche grundlegenden Entscheidungen es geht, auch die Kinder vorkommen zu lassen und auch zu hinterfragen, was ist denn da der Grund? Weil Kinder sind ja sehr kooperativ, ja, kommen ja auf die Welt und wollen mit uns zusammenwirken. Und wenn sie da wenn sie aussteigen aus der Kooperation oder zumindest erstmal sagen, nein, ne, also die Situation, die du jetzt beschrieben hast, da sagt ja jetzt kein Kind, ich mache das nicht, sondern es ist erstmal ein Widerstand, nein. Ja, ja. Und da gibt's ja auch gute Gründe, weshalb eben Kinder mit 12 vielleicht sagen, ich fühle mich ja gut eingebunden, ich habe gerade Freundschaften geknüpft, ich habe auch noch keine Vorstellung vielleicht von dem, was mich dann da erwartet. Ich habe vielleicht auch jetzt nicht so die Freude, die Neugier, die Begeisterung, die meine Eltern jetzt dorthin treibt, sondern ich habe eben hier meinen sicheren Hafen gefunden und habe meine Welt. Und ich bin ja auch mit 12 an einer Stelle, wo ich meine Umwelt selbst auch zunehmend gestalte und wo dann sozusagen ich den Ort wechseln muss, und zwar fremdbestimmt. Also im besten Falle ist es schon so, dass wir das gemeinsam machen. Ja, das, also die Entscheidung fällen die Eltern natürlich und gleichzeitig muss die ja auch überlegt sein. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Eltern das nicht nur für sich entschieden haben, sondern auch alle Dinge schon mit berücksichtigt haben und es vielleicht dann gar nicht so überraschend ist, wenn ein Kind nicht will oder wenn ein Kind auch will, weil ja Eltern schon auch immer für die Gruppe mitdenken in der Regel.
Ja, ich kenne auch einige, die versuchen das dann so indem man einfach so die positiven Punkte natürlich nach vorne stellt. Eben wir leben am Meer, du hast dann viel Sonne, du kommst eben in ein neues Umfeld, wir haben viel mehr Zeit mit der Familie und so weiter. Ist das quasi eine Strategie, wo du auch sagst, dass das funktioniert, also quasi so positive Überzeugungsarbeit zu leisten, oder sollte man eben dann die Punkte, die ein Kind dann eben bedrückt, so einfach auch konkret dann ansprechen?
Also ich finde auf jeden Fall, dass die konkret angesprochen werden sollten, weil wie gesagt, das, was wir vielleicht für uns antizipieren, eben für die Kinder sich ganz anders darstellt. Und ich finde das schon eine sehr große Entscheidung, auch auszusteigen. Wie gesagt, ich habe da jetzt keine eigene Erfahrung, du hast da mir ganz viel voraus, aber ich glaube, das ist schon, da muss man schon das muss man sich, glaube ich, schon ganz gut überlegen, weil wir ja doch in einer gefühlssicheren Welt leben. Und gerade wenn man auch für Kinder noch Verantwortung hat, ich überlege jetzt gerade, ne, wir haben so drüber gesprochen, ich lebe jetzt seit im 27. Jahr in Berlin oder 26. Jahr. Und ich weiß noch, dass die Entscheidung, auch wann ein Wechsel und wodurch ein Wechsel aus meiner Heimatstadt dann nach Berlin auch stattfand, mit dann 4 Kindern, auch kleinen Kindern. Mein Jüngster war ein halbes Jahr, der Älteste war 6 und wurde dann dort eingeschult, dass sich das als noch ein günstiger Zeitpunkt erwiesen hat. Mhm. Ja, also ich selbst bin in die erste Klasse eingeschult worden, in der Kleinstadt, in der ich groß geworden, also bis 7 war eben. Und dann musste ich in der zweiten Klasse mich in einer Großstadt, also heute würde ich sagen, jetzt wo ich in Berlin lebe, es war keine Großstadt, aber es war auf jeden Fall eine größere Stadt, wieder neu orientieren. Und das ist für mich heute noch ein so großer Einschnitt, also auch dieses Gefühl, kein Veto einlegen zu können, schon zu verstehen, ja, meine Eltern haben da Arbeit gefunden und die ziehen da jetzt hin und ich muss aber mit. Und da dann eben schon auch das Gefühl von fremdbestimmt sein, rausgerissen sein aus einem familiären Kontext, aus einem schulischen Kontext, wo ich eben mit meiner ersten Klasse mich gerade eingelebt hatte. Also ich kann mich da schon gut reinversetzen in beide Positionen, in dieses, wir wollen woanders hin, vielleicht wir müssen auch woanders hin. Und auf der anderen Seite eben auch als Kind dann das Gefühl zu haben, ich möchte gerne mitgenommen werden emotional, ich möchte gerne drin vorkommen und ich möchte auch sagen dürfen, was mich bedrückt und was ich vielleicht auch brauche, um mich dann selbst innerlich auch zu entscheiden, dass ich die Schritte mitmache und nicht in einem Widerstand mitgehe.
Gibt es da einen Tipp von dir, wie man eben, wie du das jetzt gerade aus deiner Kinderperspektive so beschrieben hast, gibt es da einen Tipp, wie Eltern eben Kind genau in dem Moment abholen können?
Also ich glaube, dass das Wichtigste ist, wirklich Raum zu geben für das Gefühl, für die Trauer, für den Schmerz, vielleicht auch für die Angst, die da ist, also für die Ängste. Ich muss weg von da und wie können wir mit der Angst umgehen? Ich glaube, dass auch ein Verständnis wichtig ist. Also Verständnis haben heißt ja nicht einig sein müssen. Also ich kann verstehen oder ein Verständnis entwickeln für die Position oder für die Emotionalität meines Kindes und kann trotzdem bei meiner Position ja bleiben. Aber ein Verständnis zu entwickeln, so dass das Kind sich gesehen und gehört fühlt mit den Anliegen und eben auch verstanden fühlt, das ist schon ein ganz wichtiger Punkt dann eben auch, um emotional sich nahe zu kommen wieder und sich verstanden zu fühlen. Das kennen wir ja auch aus unseren Partnerschaften. Ne, oft geht es ja gar nicht darum, wer hat Recht oder Unrecht. Das ist ja gar keine Kategorie. Jeder hat seine Wahrheit. Aber dieses Gefühl, man trifft sich in einem Raum jenseits von richtig und falsch und man versteht sich. Man versteht sich und die Kinder haben ja jetzt, wenn wir von der Erwachsenenbeziehung ausgehen, dann ist das ein schönes Konzept und da sind wir ja auch selbst verantwortlich. Da könnte dann der Partner sagen, nee, mache ich nicht. Aber die Kinder haben ja da eben wenig die Möglichkeit, selbst zu gestalten. Aber sie können vielleicht mitgestalten und man kann überlegen, wie können wir es machen und was sind deine Ängste? Und okay, das verstehe ich. Ja, und eben auch nicht, wie soll ich sagen, so eine Entscheidung so zu verkünden, sondern eben zu sagen, das ist unsere Überlegung, wie geht's euch damit?
Ich kann es nur noch aus eigener Erfahrung, unser Sohn war 2,5, als wir ausgewandert sind. Mhm, ich würde im Nachhinein sagen, der hat das kaum mitbekommen, dass da also natürlich so ein Wechsel so stattfindet, weil der so schnell sich in diesem neuen Leben und in dieser neuen Sprache und überall so schnell eingefunden hat. Die Frage ist aber, und das hatte mir auch ein Hörer noch geschrieben, ist das denn wirklich so, dass man einfach so Kinder so unter 5 Jahren einfach so aus dem gewohnten Umfeld holen kann und die dann halt relativ schnell eben so die neue Umgebung antizipieren oder ignorieren wir da halt einfach, was in so einem Kind dann auch passiert?
Ich würde schon tendenziell sagen, dass bei kleinen Kindern, so eine, wenn du sagst, so dein Kind war irgendwie 2 und meine Kinder waren ja auch jünger, noch als wir umgezogen sind, dann ist das etwas noch, dass die Welt sich mehr auf die Eltern bezieht. Also die Welt besteht aus den Eltern und die Frage ist, wie gestalten wir den Übergang, wie gestalten wir die Welt, wo können die Kinder dann ankommen mit uns, weil die sind ja noch viel näher an uns dran, emotional und auch von der Verbindung her. Und wenn die Kinder eben älter sind, dann wird es schwieriger einfach, ne, weil die dann schon autonomer sind und sich auch selbst in der Welt noch mal mehr erleben, unabhängig von uns Eltern. Aber ich würde jetzt trotzdem nicht sagen, tendenziell ist es kein Problem, wenn die Kinder unter 5 sind. Also auch da gibt es natürlich Kinder, die, also ich komme gerade aus einer Beratung, ne, wo wir wieder festgestellt haben, das autonome Kind, Jesper Juhl, ich weiß nicht, ob dir was sagt, der ja auch eine wunderbare Perspektive auf Kinder hat und der diesen Begriff geprägt hat von einem autonomen Kind, was eben schon sehr früh, sehr selbstbestimmt, sehr genau weiß, was es will und was es nicht will und wo eben der Alltag überall gar nicht so einfach ist, ja, und wenn dann diese Kinder nicht wollen, dann wollen die nicht und die sind eben auch unter 5 Jahren vermutlich nicht ganz sozusagen, ich sag jetzt mal böse, manipulativ irgendwo hin mitzunehmen, ja, sondern da muss man eben immer gucken, wie kann man Raum geben, wie können die in der Kooperation bleiben. Aber grundsätzlich trotzdem tendenziell der Gedanke, dass die, je jünger die Kinder sind, desto einfacher ist es, weil die sind ja noch quasi dann an uns, also wirklich auch körperlich, ne? Also wenn die Kinder ganz klein sind, dann sind die ja noch in der Trage bei uns und dann ist es egal, ob wir im Wohnzimmer sitzen oder ob wir im Wald sind oder ob wir, wo wir sind, weil wir sind eben die Welt und die Kinder bewohnen uns und nicht so sehr ihre eigene Welt, ja.
Kurze Pause hier im Gespräch. Es geht natürlich gleich weiter. Hast du eigentlich schon deinen Sommerurlaub gebucht? Bei mir im Bekanntenkreis haben einige vor, den Camper zu packen oder mit dem Auto einen kleinen Roadtrip durch Europa zu machen. Ein Freund von mir will im Sommer mit seinem Wohnmobil von Deutschland bis nach Griechenland fahren. Und genau da gibt es einen Punkt, den viele nicht auf dem Schirm haben. Du fährst durch Länder wie die Schweiz, dann später durch Albanien, Montenegro, Bosnien etc. und dann bist du ja raus aus der EU. Dein normales Telefon-Roaming gilt dann nicht mehr und oft merkst du das gar nicht, gerade wenn du dein Handy als Navi benutzt. Das Problem kannst du aber ganz einfach lösen mit einer eSIM, die du vor deiner Reise buchst und die für mehrere Länder gleichzeitig gültig ist. Unser heutiger Werbepartner Saily bietet genau für solche Reisen im Nicht-EU-Ausland günstige Datenpakete für über 200 Destinationen, damit deine Telefonrechnung nach dem Urlaub nicht durch die Decke schießt. Buch dir einfach dein Paket vorher in der Saily-App, installier dann die eSIM und du bist danach viel günstiger und vor allen Dingen auch sicherer online unterwegs. Mit dem Code einfach aussteigen bekommst du nochmal 15% Rabatt auf deine Buchung. Alle Infos und den Link zur Saily-App gibt's natürlich in den Shownotes und jetzt geht's weiter im Gespräch. Das ist ein gutes Bild, die Kinder bewohnen uns. Das Gefühl habe ich manchmal auch. Kommen wir noch zu einem Schritt, den eben viele auch kennen, die auswandern und die möglicherweise auch keine Kinder haben, weil die Perspektive wollen wir uns auch einmal anschauen. Mhm. Ist der Schritt quasi, wann erzähle ich es meiner Familie und vor allen Dingen, wie sage ich es meiner Familie, dass ich auswandere? Weil es kommt dabei immer wieder dann zu natürlich negativen Überraschung, zu Konflikten, weil Leute sich auch vor den Kopf gestoßen fühlen. Und das ist ein Punkt, den ich eben immer wieder mitbekomme, dass Leute damit strugglen, weil sie sagen, okay, wir haben uns entschieden, eben vielleicht auch mit der Familie oder als Paar auszuwandern. Aber wie sage ich es jetzt meiner Familie?
Ja, so wie es ist, würde ich sagen.
Nicht so um die Ecke, ja?
Ja, also ne, das ist ja sehr spannend, weil wir haben ja jetzt eben auch über Eltern und Kinder gesprochen und wir haben darüber gesprochen, dass wenn die ganz klein sind, die uns bewohnen. Und dass die Entwicklung ist ja so, dass wir sozusagen bis zu einem gewissen Punkt an unsere Eltern emotional abhängig gebunden sind. Ja, und in der Pubertät entfällt das sozusagen, diese emotionale Abhängigkeit entfällt und wir sind oft wirtschaftlich noch abhängig von unseren Eltern. Und da entsteht dann eben oft so ein Konflikt und Eltern, die ich dann begleite an diesen Stellen, sind eben vor die Aufgabe gestellt, auch selbst loszulassen. Also die Kinder lösen sich ab und gleichzeitig dürfen wir Eltern, ne, also meine Kinder sind ja jetzt erwachsen, mit über 30 und Ende 20, und da kenne ich dieses Gefühl, die gehen im Grunde räumlich ein Stück weg und die Challenge für uns ist, das auch loszulassen, sie loszulassen und gleichzeitig nicht fallen zu lassen, sondern eine Beziehung, eine eigenständige Beziehung zu unseren Kindern zu gestalten, die so beschaffen ist, dass keiner dem anderen irgendwas schuldet, sondern dass wir die Kinder als eigenständige Persönlichkeiten wahrnehmen. So, und auch gehen lassen dürfen. Und wenn wenn solche Dinge dann Schwierigkeiten auslösen, dann ist das ja meistens ein Zeichen davon, dass die Eltern in dem Fall wahrscheinlich ihre erwachsenen Kinder, da hat sie eine andere Vorstellung haben davon, wie die leben sollen, und dass da dann Vorstellungen aufeinanderprallen. Und es darf ja auch sein, ne, ich kann ja auch als Mutter sagen, ich finde das schade oder ich werde dich vermissen, so, aber letztendlich bin ich erwachsen als Mutter und muss auch dann respektieren, dass mein Kind eine Entscheidung trifft und darf darauf hoffen, dass wir uns trotzdem sehen, auch wenn es auswandert. Das ist ja nicht aus der Welt, hoffentlich. Ja. Und da nochmal zu gucken, ist da irgendwie eine Vorstellung, eine Erwartung der Eltern? Also wie kommt das, dass so eine Lebensentscheidung dann so zu solchen Konflikten führt?
Also ich kann es nur aus eigener Erfahrung sagen. Also weißt du, da fallen Sätze, warum wollt ihr denn auswandern? Ihr habt doch hier alles. Oder es gibt Eltern, die sagen, du lässt uns im Stich, von wegen, also eben so das schlechte Gewissen, ne? Wenn es uns schlechter geht, was machen wir dann? Mhm. Oder eben du entziehst uns den Enkel zum Beispiel. Das sind ja dann, du hast jetzt so ein bisschen aus der Perspektive der Eltern erzählt, aber wenn ich jetzt in die Perspektive quasi der Kinder, die auswandern wollen, gehe, die eben merken, boah, die sind überhaupt kein Fan davon, was wir hier gerade tun. Weißt du, wie gehe ich damit um? Ich habe für mich irgendwann klar gemacht, das sind in erster Linie egoistische Gründe, warum man sowas sagt, weil sich das eigene Leben durch den Wegzug eben der Kinder dann verschlechtert, in Anführungsstrichen. Aber ich weiß nicht, ist das quasi dann richtig?
Also ich habe ja beides auf dem Schirm, ne? Also ich glaube, dass es tatsächlich die Arbeit der erwachsenen Eltern ist, also der Eltern, die verlassen werden. Ne? Das ist ja das, was du beschreibst, ja, dass die Eltern dann auf einmal das Gefühl haben, sie werden verlassen von den erwachsenen Kindern. Und das, was die sich vorgestellt haben mit vielleicht Enkel, wir sehen die einmal in der Woche oder so, oder wir spielen da auch eine größere Rolle. Das ist nicht nur unsere Entscheidung als Eltern, sondern das entscheidest eben du als erwachsenes Elternteil für dich und dein Leben. Und da ist ja vorher schon was in der Schieflage gewesen, vermutlich. Also dann ist das auch nicht die erste Kritik, die kommt. Dann gab es vielleicht immer schon mal Auseinandersetzungen. Und ich verstehe das, dass Eltern eine Trauer empfinden oder auch das Gefühl haben, da passiert ja was, was vielleicht mein Leben nicht so darstellen lässt, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe. Und vielleicht habe ich auch Angst, ja. Und gleichzeitig schulden mir meine Kinder nichts. Also meine Kinder dürfen ja für sich Entscheidungen treffen. Darauf ist ja meine ganze Begleitung im Leben eigentlich ausgelegt, ja, dass die für sich gute Entscheidungen treffen. Und das ist mein Thema dann, ne? Und bei Kindern ist es so, also wenn ich jetzt von dir sozusagen als jemand, der dann als erwachsener Mann entscheidet, ich gehe mit meiner Familie weg und ich wandere aus, ist dann eben die Frage, wie abgelöst bist du? Also kannst du das hören und sagen, Dankeschön, dass du es mir gesagt hast. Ich kann auch bis zu einem gewissen Punkt Dinge erklären und dann möchte ich auch nicht mehr erklären, sondern übergebe das an dich, weil das ist mein Leben. Ja, so das ist meine Entscheidung. Und da merken wir dann eben oft, dass wir auch als Kinder nicht so abgelöst sind von unseren Eltern, sondern wir eigentlich uns wünschen würden, dass die sich für uns freuen, dass die damit einverstanden sind, dass die irgendwie sagen, ja, das ist aber gut und so. Und dass sie uns nicht so Schuldgefühle machen und uns irgendwie festhalten in einer Rolle, moralisch oder ethisch oder auch emotional.
Wie würdest du dann, eben wenn du jetzt das merkst, dass dich das natürlich, und ich weiß auch von anderen, dass sie das natürlich trifft und dass es auch Leute gibt, die deswegen nicht auswandern, die quasi einfach möglicherweise auch warten, bis die Eltern dann gestorben sind. Also so krass sich das anhört, weil man dann irgendwie das Gefühl hat, oh, jetzt bin ich frei. Mhm, genau. Mhm.
Ja, also ich finde das auf jeden Fall einen spannenden Bereich und ich kann nur alle Hörerinnen und Hörer einladen, dabei sich mal hinzugucken, wie frei sie wirklich sind. Und weißt du, ich sage jetzt nochmal was Verrücktes, weil manchmal ist es ja dann so, wenn man sich dann frei fühlt, wenn sozusagen die Generation nicht mehr da ist und man aus dieser Klammer sich befreit fühlt, aus einer natürlichen Situation, weil eben Tod da ist, dann will man vielleicht gar nicht mehr weg. Also auch das könnte ja ein Punkt sein, dass es eher eine Flucht ist, ja. Und ich finde es wirklich schade, dass wir eine Lebendigkeit, wie auch immer sie sich ausdrückt, ob das ein Job ist, den ich gerne machen möchte, ob das Auswandern ist in ein bestimmtes Land, dass ich das nicht verwirkliche, weil ich meinen Eltern keinen Schmerz zufügen möchte oder mich so unter Druck fühle, dass ich mich nicht bewege. Das finde ich auf jeden Fall bedenkenswert und sollte man sich gut angucken nochmal.
Ja, absolut. Also ich glaube, da ist das eigene Leben dann einfach, ja, man muss die Entscheidung für sein eigenes Leben fällen und, ja, und nicht quasi das tun, was andere wollen. Weil ja, wie lange hat man dann zu leben? Und das wäre doch schade, wenn man sich solche Träume dann nicht erfüllt hat.
Ja, und man kann auch für seine eigenen Kinder, also wenn wir jetzt Eltern haben, die so einen Druck ausüben, ne, dann finde ich, kann man auch immer für sich nochmal sagen, so möchte ich es nicht machen. Mhm. Ja, also dann, also auch, wenn wir dann eben auswandern und das trotzdem machen, ne, dann unsere Kinder eben in dieser Atmosphäre zu begleiten, zu sagen, das, was du tust und das, was du für dein Leben entscheidest, wenn du erwachsen bist und wenn du selbst Verantwortung triffst, das möchte ich respektieren. Und im Gegenteil, ich möchte dir da auch kein schlechtes Gewissen machen, ja, weil Eltern und Kind ist kein Schuldvertrag.
Mhm. Ja, ich glaube, da blättern noch ganz viele Unterthemen auf zu dem Bereich, weil man merkt eben, es geht natürlich generell so in die Eltern-Kind-Beziehung dann rein. Wenn wir den Punkt vielleicht jetzt noch im Vorfeld vor der Auswanderung noch so ein bisschen Haken dahinter machen mit der Frage, wie wichtig findest du, ist das Verabschieden in der alten Heimat? Also, dass man, viele machen ja dann auch so eine Abschiedsparty oder so eine Abschiedstour. Mhm. Ist das was, um das dann eben quasi so mit abzuschließen, auch so das alte Kapitel, oder ist das eigentlich gar nicht so notwendig, wenn man das vorher eben so in Gesprächen auch geklärt hat? Wie empfindest du das?
Ich empfinde das als sehr wichtig. Also ich finde, wir dürfen feiern, wir dürfen Abschied feiern. Ich bin ein großer Freund von Ritualen und auch da ist ja Lebendigkeit irgendwie mit drin. Ne? Wir feiern etwas, wir feiern einen Abschied, aber wir feiern ja auch einen Neuanfang und wir haben sowas wie eine Brücke irgendwie von dem, was war, verabschieden wir uns und da darf ja auch Trauer und Schmerz und vielleicht auch ein bisschen Ängstlichkeit, Vorfreude, Neugier, darf ja alles da sein. So ist das, wenn wir uns verabschieden. Alles andere wäre ja auch komisch. Mhm. Und dem nochmal eine Bedeutung zu geben und nicht einfach nur zu flüchten, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, und dem gar keine Bedeutung zu geben und einfach wegzugehen, das fände ich irgendwie, also jetzt spreche ich für mich, ne, fände ich schade und ich finde auch eben Rituale, das hat sich ja auch in sehr vielen Kulturen auch bewährt, ne? Wie die Rituale dann sind, das ist wieder unterschiedlich, aber Rituale zu haben, wir haben vorhin über Sterben gesprochen, ne? Wenn die Eltern sterben, also wie wir zum Beispiel Tote verabschieden, ja, da gibt's ja auch ganz viele unterschiedliche Rituale, aber ich finde, das ist eine schöne Zäsur und man kann auch nochmal sich verabschieden und auch verabreden, wie wollen wir es denn machen, wie bleiben wir in Kontakt, wie bleiben wir in Verbindung, also ich empfinde das als ein sehr schönes Ritual, ja, und da kann ja jeder auch das für sich finden. Ich fände es irgendwie schade und schal, wenn gar nichts da ist, wenn man so sang- und klanglos verschwindet. Das fände ich schade.
Sagt ja auch einiges über die Person dann wahrscheinlich aus.
Ja, vielleicht.
Wenn wir mal zu dem Punkt kommen, die Familie kommt jetzt ins neue Land und wir wechseln jetzt auch so ein bisschen in die Hörerfragen, denn Janosch hatte mir geschrieben, die sind auch ausgewandert und die Frage ist, wie können wir emotional unsere Kinder am besten begleiten, wenn sie am Anfang eben in eine neue Schule, in eine neue Krippe kommen, mit einer neuen Sprache, neuen Mitschülern konfrontiert sind. Das ist jetzt natürlich eben, also auch für die, wir haben vorhin auch von Umzug gesprochen, trifft ja, ob ich jetzt auswandere oder nicht, trifft ja solche Familien genauso. Wie kann man da als Eltern, gerade auch wenn es noch um eine neue Sprache geht, den Kindern da helfen?
Ich finde das tatsächlich überlegenswert, wobei ja die Erfahrung sagt, dass die Kinder sehr viel schneller ihre Sprache lernen als wir Erwachsene.
Ja.
Und das hat natürlich das auch damit zu tun, dass die Kinder sehr viel noch in ihren Emotionen verhaftet sind und dem, was sie tun und dem, was sie erleben, emotionale Bedeutung zuschreiben. Und dann lernen wir Sprache nicht so sehr kognitiv, so wie wir das machen mit Vokabeln und so, sondern sie lernen das sozusagen dadurch, dass es in der Atmosphäre ist, in der emotionalen Atmosphäre ist. Und gleichzeitig, auch da hängt es wieder so ein bisschen davon ab, wie alt sind die Kinder, wie findet der Schulwechsel statt, ist das dann wirklich eine Schule, wo nur ausschließlich diese Sprache gesprochen wird? Also ich weiß zum Beispiel von Auswanderern, die dann eben auch internationale Schulen wählen oder eben auch auf eine, manchmal auch eine deutsche Schule dann gehen, je nachdem, wo sie herkommen. Und manchmal ist es eben gar nicht mit einer anderen Sprache verbunden. Aber was ich insgesamt wichtig finde, ist eine Entschleunigung. Also irgendwo anzukommen, heißt ja immer, ich möchte ankommen, heißt, ich bin orientiert, ich fühle mich sicher, ich habe Boden unter den Füßen. Ja, kann man sich vorstellen wie so eine Landung mit einem Fallschirm. Ja, wo da knallen wir ja auch nicht einfach auf den Boden, weil dann dauert es sehr lange mit der Orientierung und manches tut vielleicht auch weh, je nachdem von wo, wie hoch der Fall war. Aber wenn wir eine Landung haben können, dann sehen wir ungefähr ab, wo werden wir landen. Und wir können das Ganze entschleunigen, indem wir wirklich uns orientieren, indem wir sagen, schau, hier ist unser neues Zuhause und wir geben dem Zeit, wir geben der Seele Zeit, dort anzukommen, die holen wir nach, je nachdem, wie weit das ist, wir holen den Körper wieder nach, ne? Wir spüren sozusagen Körper, Geist und Seele und können dann eben auch solche Dinge wie Schule dazu nehmen oder auch wie Kita, ne? Dass wir dann die Wege in den Körper nehmen, dass wir uns dort orientieren, dass wir gucken, was sind dort für Menschen, fühle ich mich bei denen sicher, was brauche ich dafür? Also es ist ja alles nicht im luftleeren Raum, sondern ich begegne dort ja auch wieder anderen Menschen, ne? Und bei denen sich sicher zu fühlen, das ist im Grunde das Wichtigste erstmal, eine Form von Sicherheit zu haben, dass ich entspannen kann, weil sonst kannst du Kinder in die Schule schicken, aber dann lernen die eben auch nichts, ja, wenn die nicht sicher sind und nur in Angst dort sind.
Was denkst du, wie lange dauert sowas? Also so dieser Prozess, wo man einfach am Anfang weiß, okay, es ist natürlich schwierig, weil da viele Unsicherheiten sind. Man kennt die Menschen nicht, man kennt das Umfeld noch nicht. Das braucht eben Zeit. Was würdest du sagen, eben wie viel Zeit ist in Anführungsstrichen normal und wann bräuchte das Kind dann wirklich Hilfe, weil man einfach merkt, dieser Übergang hat nicht funktioniert?
Ja, also man sagt eigentlich so, wenn die Kinder in die Kita kommen oder auch in der Schule, dass es bis zu einem Jahr dauert, bis Kinder angekommen sind.
Okay.
Und auch dieses eine Jahr, also es ist kein linearer Prozess, ja, wo man dann sagt, so jetzt ist der abgehakt, sondern das ist so ein bisschen in Wellenbewegungen und in Schleifen und manche Themen kommen wieder und dann ist es ja auch so, dass manchmal die Erzieherinnen wechseln oder die Lehrerinnen wechseln oder so, ne? Also da verändert sich ja dann auch manchmal was. Aber bis zu einem Jahr kann das schon dauern. Also, und ich weiß noch, auch die Eingewöhnung für uns Erwachsene ist ja ein aktiver Prozess, ne, dass wir uns orientieren, dass wir gucken, was sind da für Leute, wie gestalte ich mein Leben, welchen Rhythmus finde ich, wann stehen wir auf, also vom Großen bis hin zum ganz Kleinen, wie konkret gestalte ich das und wie komme ich da an, also wie kann ich an einem neuen Ort eine Grundsicherheit für mich entwickeln, mich dort auch wohlzufühlen, damit alles das, was ich imaginiert und in meiner Vision hatte, dass das auch sich zeigen kann, ja, und ich nicht die ganze Zeit in der Aufregung bin.
Ja, ich kann das nur aus eigener Erfahrung auch bestätigen. Bei mir hat es, ich bin ja zweimal ausgewandert, jeweils 2 Jahre gedauert.
Ach, guck.
Bis ich wirklich gesagt habe, und das sind auch, ich weiß nicht, ob du diese 4 Phasen des Kulturschocks kennst. Mm-mm. Die treffen eigentlich fast jeden Auswanderer, jede Auswanderin. Und man macht die in der Regel durch. Ne? Es gibt so diese Honeymoon-Phase, damit geht das los, wo erstmal alles toll, alles neu, alles schön ist. Ist ähnlich wie in einer Beziehung. Dann rutscht man so in eine Art Krisenphase, wo man dann plötzlich merkt, wie es wirklich ist, dann kommt so eine Ablehnungsphase und dann fängt quasi die Integration an, wenn man dann quasi ja, eben diese Phasen durchschritten hat und plötzlich merkt, ah, jetzt habe ich mich an das Neue gewöhnt, ich habe mich angepasst, habe das antizipiert und jetzt fühle ich mich auch wohl. Das hat bei mir eben immer 2 Jahre gedauert und ich schätze, eben bei Kindern wird das ja wahrscheinlich ähnlich sein, weil ja dazwischen eben auch wieder eine Ablehnung kommt. Am Anfang findet man vielleicht alles spannend, dann kommt eine Ablehnung und dann irgendwann gewöhnt man sich da dran.
Ja, vielleicht, genau. Und also ich finde spannend, dass du sagst, diese 2 Jahre, weil das ja auch vielleicht was ist. Beim zweiten Mal hast du es vielleicht schon erwartet. Beim ersten Mal, man geht da ja immer erstmal durch, so, ohne dass man da jetzt vielleicht auch so auf alles vorbereitet ist. Das ist ja auch so eine Pseudosicherheit, die wir haben, dass wir uns immer vorbereiten wollen auf alles und vorher alles genau wissen wollen. Das ist ja so, ist das Leben ja nicht, ne? So, wir wissen ja erst, wie es ist, weiter wenn wir nicht da sind. Ja, genau. Aber auch da wieder, ne, bei den Kindern. Also Kinder sind anpassungsfähiger, als wir glauben. Und gleichzeitig ist auch das wieder sehr individuell sein, je nachdem, wie der Kontext ist. Aber die Kinder haben ja den Vorteil, dass sie eben nicht verantwortlich sind in der Regel. Ja, also wenn die jetzt nicht 16 oder 17, 18 sind, sondern wenn die eben noch ganz klein sind, so wie dein Kind, dann sind die und ihre Sicherheit ja abhängig davon, wie sicher bist du? Wie läuft bei dir dieser Integrationsprozess? Wie nimmst du die Ablehnung wahr? Wie emotional präsent kannst du trotzdem sein für dein Kind und diese innere Sicherheit eben geben und dein Kind halten? Ja, und dann darf es trotzdem ein bisschen dauern, bis dein Kind angekommen ist. Und bei manchen, wie gesagt, geht es ganz schnell, weil die Eltern sich ganz sicher fühlen und da auch eine große Sicherheit geben, unabhängig davon, wie es dann bei ihnen aussieht. Und bei anderen dauert das eben länger und braucht es ein bisschen Zeit.
Zu dem Thema Sicherheit und Geborgenheit. Janosch hatte noch eine weitere Frage geschickt. Und zwar geht es darum, dass Kinder natürlich am Anfang nicht diese gewohnten Routinen wieder haben, gerade nach einer Auswanderung, weil ja alles neu ist. Mhm. Er schreibt da zum Beispiel auch, wir spüren, dass unsere Kinder emotional vor allem nachts reagieren, aufwachen, Schreiattacken haben. Mhm. Sicherlich eben auch, weil wir sie aus ihrer Routine gerissen haben. Zitat. Jetzt eben mit der Frage der Sicherheit und Geborgenheit, also mache ich das dann alles nur in Kommunikationswegen oder körperlich oder wie würdest du das machen?
Also ich sag mal so, wenn es, also die Frage wäre jetzt, das wäre jetzt meine Rückfrage, ja, an den Hörer, wenn wir im Gespräch wären, was waren denn das für Routinen? Also welche Idee entsteht denn da, dass wir die Routine gerade nicht leben? Weil Routinen sind ja sozusagen eigentlich innere Prozesse. Also wann stehe ich auf, wo gehe ich hin, was nehme ich zu mir, wen treffe ich so und wie komme ich in den Tag oder wie gehe ich über den Tag hinweg? Und das kann ich ja überall machen im Grunde. Also die Frage ist, welche Routinen fehlen denn den Kindern? Ist da sozusagen eine Struktur vorher gewesen, die sich jetzt komplett auflöst? Und welche Eckpunkte zum Beispiel kann man denn da wieder integrieren? Ja, also ich habe jetzt gerade so ein bisschen vor Augen, ich meine, vielleicht das völlig falsch, aber ich habe jetzt so vor Augen tatsächlich einen Urlaub. Also wenn ich mir vorstelle als Vierfachmutter, ich bin mit den Kindern im Urlaub, oder wir waren im Urlaub, dann fallen ja auch die Routinen weg, die natürlich dazu führen, dass wir morgens früh aufstehen müssen, dass die Kinder in die Kita oder in die Schule müssen und dann nachmittags irgendwie Aktivitäten stattfinden, aber eben dann auch ein Abendessen und ein geregeltes, in Anführungsstrichen, zu Bett gehen, wo ich dann eben auch noch unter Umständen eine freie Zeit habe. Und jetzt bin ich im Urlaub und das finde ich auch toll. Und gleichzeitig fallen wir da ja aus allen Routinen raus. Also es gibt keinen Grund aufzustehen im Grunde, weil wir haben Urlaub. Aber was tun wir denn stattdessen? Und wie können wir jetzt bestimmte Eckpunkte der Routine, die wir von zu Hause kennen, in diese Situation hinein transportieren, sodass sowas wie ein Gerüst dann doch da ist, also ein emotionales Gerüst, was eben auch im Außen uns über den Tag bringt. Ja, das wäre dann so etwas, wo man was adaptieren kann. Also was, das wäre vielleicht ein Hinweis, was in der Routine, was jetzt Janosch denkt, was sozusagen fehlt, was könnten Sie denn übernehmen in das neue Leben und was könnte denn Sicherheit geben?
Ja, ich habe auch gerade nochmal gelesen, ich glaube, es geht bei ihm noch so darum, die suchen noch das neue Zuhause, sind in dem neuen Land, haben offenbar das Haus wahrscheinlich noch nicht gefunden, das heißt möglicherweise jetzt in der Mietwohnung vorübergehend und dass das wahrscheinlich so halt eben so zwischen A und B ist. Ne? Also ich will bei B ankommen, aber bin irgendwo dazwischen gerade hängen geblieben.
Ja, das ist ungünstig, tatsächlich. Das ist so ein Zwischenraum in der Zwischenzeit. Ja. Ne? Und das ist eigentlich so eine Ausnahmesituation. Und wenn die Ausnahmesituation eben zum Alltag wird, dann ist es nicht so einfach, auch für die Eltern die Sicherheit zu halten. Also ich würde da immer sagen, Ruhe reinbringen. Wirklich Ruhe reinbringen, zu sagen, okay, also aus dieser Station zwischen A und B tatsächlich vielleicht ein AA zu machen. Jetzt sind wir hier erstmal, bevor wir zu B gehen und da erstmal zur Ruhe kommen, da gucken, welche Routinen können wir finden und Ruhe reinbringen, damit eben nicht so viel Unruhe da ist und die Kinder das dann auch nachts irgendwie verarbeiten müssen, sondern Sicherheit ist das Allerwichtigste, Safety first, emotionale Sicherheit, räumliche Sicherheit und da erstmal jetzt zu akzeptieren und anzuerkennen, okay, wir haben vielleicht jetzt noch nicht unser Ziel erreicht, wo wir dann wirklich ankommen können und wo wir eigentlich hin wollten, aber jetzt sind wir in dieser Zwischenzeit gelandet erstmal und die klingt jetzt vielleicht ein bisschen utopisch, aber die machen wir uns so schön wie möglich.
Eine Frage noch von Bianca. Sie ist gerade mit ihrem Mann und ihrer Teenager-Tochter nach Malaga ausgewandert, soweit ich weiß. Und die sind gerade in der Ankommensphase. Die Tochter ist, glaube ich, seit 2 Monaten mittlerweile in der Schule. Sie hat noch keine Freunde. Die neue Sprache ist natürlich eine Schwierigkeit, plus eben auch die neue Schule. Und Bianca fragt, wie kann ich sie da unterstützen?
Also am besten mit der Teenager-Tochter, die ja schon ganz gut sprechen kann und von sich erzählen kann, in Dialog gehen. Ne, was fällt ihr am schwersten? Wie geht's ihr überhaupt? Also wenn wir unsere Kinder begleiten und unterstützen wollen, dann sind das ja oft Dinge, die wir denken, dass die Kinder sie bräuchten. Und dabei vergessen wir, dass die Kinder ja unter Umständen andere Themen haben oder dass sie sich auch eine andere Form von Unterstützung wünschen. Also Beispiel ist, wenn irgendwas in der Schule ist oder so und mein Kind kommt nach Hause und sagt das und das ist passiert in der Schule, habe ich ganz oft gesagt, oh, das gibt's ja gar nicht, da gehe ich sofort hin, da muss ich mit der Lehrerin telefonieren, ja. Und dann hat mein Kind gesagt, auf gar keinen Fall. Ich möchte das nicht, ja, Gott sei Dank, ja. Und da erstmal zu sagen, ah, okay, da war was in der Schule, wie geht's dir denn damit? Und da ist wieder dieser Punkt, dass die Kinder eben oft erstmal nur erzählen wollen, ihre Gefühle an uns rantragen, ihre Gedanken an uns rantragen, ohne vielleicht auch sofort eine Lösung haben zu wollen, weil oft geht's ja auch erstmal darum, das zu formulieren. Und manchmal hilft das dann schon zum Sortieren. Und dann daraus entwickelt sich dann vielleicht auch eine Möglichkeit, eine Strategie zu erarbeiten für irgendwas, wenn wir dann wissen, worum geht es eigentlich. Ja. Und ich weiß jetzt zu wenig darüber, wie die Situation bei Bianca ist, aber das ist auf jeden Fall, also denke ich mal, haben sie das im Einvernehmen mit der Teenager-Tochter gemacht, weil also alles andere wäre schwierig. Ja. Genau, und da wäre jetzt die Frage, was braucht sie denn? Ja, was bräuchte sie? Ist die Sprache das größte Thema? Ist die Kultur das größte Thema? Ist in die Gruppe reinzukommen das größte Thema? Wen mag sie in der Klasse? Gibt es jemanden, den sie vielleicht mal einladen können? So, da bin ich schon wieder bei der Lösung, wie du merkst. Also es gibt ganz viele Dinge, die wir aber eben nicht alleine entwickeln können, sondern die wir nur im Kontakt mit den Kindern, mit den Jugendlichen entwickeln können. Und dann auch immer wieder zu gucken, wo darf ich dich unterstützen und wo willst du vielleicht auch einen eigenen Prozess, eine eigene Strategie entwickeln und kann ich für eine Strategieentwicklung hilfreich sein, mit dir zum Antizipieren, was wäre, wenn? Wie würde sich's anfühlen? Was denkst du, was könnte hilfreich sein? Ja.
Gibt es eigentlich einen Punkt, wo du auch als Expertin sagst, ab diesem Moment bräuchte man als Familie Hilfe? Wir haben vorhin eben über diese Anpassungsphase gesprochen, dass das eben auch bei Kindern bis zu einem Jahr oder vielleicht auch sogar länger sein kann. Aber an welchem Punkt merke ich eigentlich, hier läuft gerade richtig was schief und ich kann es selber nicht lösen? Also weißt du, wo merkt man, es ist nicht nur eine Phase jetzt gerade am Anfang, sondern es ist wirklich ein tiefer liegendes Problem?
Ich würde ja immer sagen, Familien brauchen nicht Hilfe. So, es gibt gar keinen objektiven Referenzpunkt erstmal, sondern erstmal haben Eltern ja eine Verantwortung für sich selbst, für ihre Partnerschaft, für ihre Elternschaft, so, für die Kinder. Und es gibt ganz unterschiedliche Referenzpunkte für Eltern. Also ich habe tatsächlich Eltern, die sagen, wir wollen uns trennen oder wir wollen umziehen, also wo große Veränderungen anstehen und die dann schon eben sagen, bevor wir jetzt vielleicht merken, es läuft in die eine oder andere Richtung und wir haben es uns anders vorgestellt, würden wir gerne antizipieren, was ist wichtig jetzt? Also die sortieren sich schon vorher. Und dann gibt es eben Menschen, die sagen, ja, wir hatten echt schwierige Krisen und wir haben aber gute Freunde gehabt und die haben uns unterstützt. Oder ich hatte irgendwie hier mit Nikolas und seinem Podcast zu tun und da habe ich ganz viele wertvolle Impulse rausgeholt und das hat mir gereicht. Ja, also das ist sozusagen, liegt bei jedem selbst. Und ich meine, es ist ein sehr, sehr spannender Prozess, weil man begegnet sich selbst ja nochmal auf eine ganz andere Art und Weise. Das ist, glaube ich, die Herausforderung. Und wie kann ich eine konstruktive Strategie entwickeln, um mich selbst sicher zu machen in einem ganz neuen Land mit vielleicht, wie du sagst, einer neuen Sprache? Und wie stelle ich mich dem? Und wie nehme ich da eben auch noch meine Kinder mit? Und da darf man, also man darf sich begleiten lassen, wenn man Fragen hat. Und manchmal, also keiner gibt einem ja Antworten, die liegen ja in einem selbst, sondern man kann ja nur Menschen finden, die einem Impulse geben und die einen an einer Stelle berühren, wo dann vielleicht auch was entsteht. Ja.
Ja, weil ich glaube, am Ende landet man dann wahrscheinlich da, dass man irgendwie vom schlechten Gewissen auch da wieder geplagt ist, von wegen, oh, was habe ich getan? Meine Kinder strugglen, ich habe sie aus dem gewohnten Umfeld gerissen. Also das hat ja dann ja auch wieder mit der eigenen Sicherheit zu tun. Ja. Was kannst du da abschließend noch eben für Menschen oder für Familien jetzt sagen, die dann denken, oh, mein Kind hat gesagt, ich will wieder nach Hause, ich will wieder zurück nach Deutschland und dann wird man vom schlechten Gewissen eingeholt.
Ja, also ich glaube, immer wenn Menschen das Gefühl haben, ich stecke in einer Situation fest oder in einem Gefühl fest von Hilflosigkeit, von Ohnmacht, ich kann mich nicht bewegen, ich habe keine innere Bewegung mehr und das äußert sich so, dass ich auch eben mit meinem Kind nicht mehr ins Gespräch komme oder dass ich dauerhaft mir Fragen stelle oder dauerhaft in einem Schuldgefühl bin oder so, dann wäre vielleicht ein guter Zeitpunkt, um sich einen Austausch zu suchen und nur mit dem Ziel, wieder mehr Bewegung reinzubringen, mehr, also so aus diesem Gefühl der eigenen Hilflosigkeit rauszukommen und sich Unterstützung zu holen. Also Auswandern heißt ja nicht, dass man alleine sein muss. Also man wandert selbst aus, ja, aber man muss ja nicht alleine bleiben mit den Themen. Das ist ja auch das, was du mit deinem Podcast möchtest, dass du einen Raum gibst, wo du eben sagst, hier ist Erfahrung und hier ist eine Austauschmöglichkeit und hier sind wir eine Community und das ist ja auch Verbindung, was du letztlich gestaltest, ne? Und das heißt, da auch immer wieder ja nicht das Gefühl zu haben, ich faile jetzt, weil ich irgendwie einen Austausch brauche oder weil ich gerade struggle, sondern zu sagen, okay, ich fühle mich gerade nicht sicher oder unsicher und jetzt suche ich mir einen Austausch, jetzt suche ich mir eine Begleitung dazu und frage mal nach. Ja, also das ist nicht nur erlaubt, sondern so geht Leben, ja, Leute zu fragen.
Ja, tolles Schlusswort. Also das kann ich natürlich alles nur unterschreiben, weil auch das ist eben mit der Grund, warum ich diesen Podcast hier überhaupt mache, ja, dass man das eigene Leben mit dem der anderen auch abgleichen kann, damit man eben sehen kann, wie ist es anderen auch ergangen? Wie haben die auch solche Herausforderungen gelöst? Wie haben die sich ein neues Leben aufgebaut? Und dass es auch da nicht immer einfach war, auch wenn es teilweise auf Instagram so aussieht, als wäre das immer total easy, sich irgendwo ja in der Ferne neues Leben aufzubauen. Ich kann auch da nur deinen Podcast Familiensprechstunde empfehlen. Den verlinken wir natürlich auch in den Shownotes in der Folgenbeschreibung. Da gibt es noch viel mehr Impulse. Ich glaube, du hast den ja neu gestartet, soweit ich weiß.
Genau, ich habe jetzt über 8 Jahre den Familienrat gemacht und der ist jetzt zum Ende des Jahres ausgelaufen. Und dann habe ich ganz spontan gesagt, das finde ich aber schade und habe jetzt meinen eigenen Podcast gestartet, genau, und der heißt Familiensprechstunde mit Katja Saalfrank und da beantworte ich ähnlich, wie du das jetzt auch gerade so ein bisschen gemacht hast, also die Leute können mir schreiben zu ihrer Situation und dann beantworte ich Fragen und gehe in verschiedene Bereiche rein und gehe ein bisschen in die Antworten, in mögliche Antworten und Impulse rein für die Frage.
Also wem das jetzt hier bei mir noch nicht tief genug war, der soll unbedingt reinhören bei Katja. Wie gesagt, wir verlinken das auch, den Kontakt zu Katja in den Shownotes. Ich bedanke mich herzlich für den Besuch hier bei mir im Podcast. Ich fand das sehr spannend und hoffentlich sehr, sehr hilfreich für alle, die hier zugehört haben. Vielen Dank, dass du da warst.
Ja, sehr gerne, Nikolas. War mir eine große Freude. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Das war die Spezialfolge mit der Diplompädagogin, Familientherapeutin und lieben Podcast-Kollegin Katja Saalfrank. Wenn du an einem Punkt bist, an dem du dir Unterstützung wünschst bei der Eltern-Kind-Beziehung, bei Katja gibt es diverse kostenfreie Angebote dazu und natürlich auch die Möglichkeit, persönliche Unterstützung von ihr zu bekommen. Katja hat eine eigene Praxis und arbeitet auch online. Die Links dazu findest du bei mir in den Shownotes hier in der Folgenbeschreibung. Schau also gerne mal bei ihr vorbei und hör vor allen Dingen auch in ihren Podcast. Wie hat dir jetzt diese Spezialfolge gefallen? Hinterlass mir sehr gerne einen Kommentar in der Spotify-App oder schreib mir über meine Webseite derauswandererpodcast.com. Ich bin sehr gespannt, dein Feedback zu lesen. Und nicht vergessen, wenn du hier neu dazugekommen bist, dann abonniere unbedingt meinen Podcast, damit du keine weitere Folge mehr verpasst. Vielen Dank jetzt fürs Reinhören. Ich bin zurück am nächsten Mittwoch, dann wieder mit einer regulären Auswanderer-Episode. Bis dahin, alles Gute, ciao.